Viele Unternehmen funktionieren wie ein perfekt eingespieltes Orchester. Bis plötzlich alle anfangen, ihr eigenes Stück zu spielen. Jeder gibt sein Bestes, alle sind beschäftigt, doch am Ende fehlt die gemeinsame Melodie, die strategische Ausrichtung. Genau da drin liegt die Gefahr. Wer nur auf den Takt vom Alltag hört, verliert schnell den Blick für die Zukunft und riskiert, irgendwann aus dem März gedrängt zu werden. In dieser Folge reden wir darüber, warum Strategie nicht in der Schublade liegen darf, sondern im Alltag gelebt werden muss. Und wie du als Führungskraft den Mut findest, nicht nur zu reagieren, sondern bewusst zu gestalten.
Kennst du das, Shelby? Es ist irgendwie montags morgens, du startest in die Woche, hast das Postfach voll, ein Kundenproblem flattert rein, deine To-Do-Liste wird direkt über den Haufen geworfen, weil du eine gewisse Dringlichkeit siehst, die du jetzt anpacken musst, wo du jetzt handeln musst. Du siehst schon irgendwie Termin, Verschiebungsanfragen für die kommende Woche und dein eigentlicher Plan für saubere Arbeiten, Abarbeiten, vielleicht auch gewisse Themenblöcke strategisch zu bearbeiten, ist schon fast hinfällig. Kommt dir das bekannt vor?
Ich muss nicht mal sagen, es kommt mir bekannt vor, sondern es ist wahrscheinlich eines der Hauptprobleme, die man in einem Unternehmen hat. Vor allem dann, wenn man ein KMU ist, wo ja, also die Geschäftsleitungsebene, die unternehmerische Ebene natürlich noch viel mit Operativität zu tun. Nein, kann ich sehr gut, ja. Ist das Alltagsproblem.
Kenne ich auch sehr gut. Und was das Problem dabei ist, dass man schnell dann irgendwo in ein Abarbeiten von To-Dos gelangt, die jetzt einfach sein müssen. Das heißt, wie du richtig sagst, Operativität steht dann plötzlich im Vordergrund. Alle arbeiten irgendwie wahnsinnig hart an Themen. Und was dann manchmal so ein bisschen fehlt, ist der Blick in die Zukunft, die strategische Arbeit. Denn Operativität ist ja wichtig und sorgt irgendwo für den Umsatz, für den täglichen Umsatz. Ja. Aber strategische Arbeit ist dennoch wichtig, um auch die Relevanz in der Zukunft zu sichern.
Extrem. Und es ist einfach auch wieder eine andere Disziplin. Wir besprechen das mega viel in unserem Podcast, dass es unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Ebenen gibt. Und wenn die meisten von uns, die irgendetwas businessmäßig machen, wo es gelernt haben zu machen, wo es ein Handwerk, das meine ich jetzt nicht einmal nur als Handwerk, als Beruf, sondern auch, wenn man in dem Sinne in dem Dienstleistungssektor schafft, also das Handwerk, das wir gelernt haben, mit dem versucht man vielleicht ein eigenes Business aufzubauen. Und dann kommt all das Thema, wie strategisch, vorausdenken, eine Vision zu haben, ja, dann meistens kurz, weil das man wirklich kann. Ich kann die Buchhaltung perfekt machen, die Steuererklärung, der Event organisieren. Oder so, wie wir da heute einfach bis Movie zu Gast sind, die genialsten Videos zu machen und Videoproduktionen zu machen. Das ist irgendwie dann das Handwerk. Das kann man, das will man, das findet man ja das Coole. Und dann vergisst man, den nächsten Schritt vorauszudenken, für das Unternehmen den übernächsten Schritt vorauszudenken. Das ist eine andere Disziplin. Das ist wieder ein anderes Skills, das man braucht. Ja.
Andere Disziplin, andere Rolle, du sprichst es schon ab. Das Tolle an strategischer Arbeit ist aber ja, dass es die Operativität, also das Tagesgeschäft mit der Zukunft verknüpft. Also es geht ja wiederum, das, was man täglich macht, das, was man im Handwerk gelernt hat, nicht einfach nur für heute oder für morgen zu machen, sondern wirklich auch so ausrichten zu können, dass es auch noch in ein paar Monaten, in ein paar Jahren Relevanz hat.
Und dort glaube ich, also ich gehe davon aus, das geht dir genauso, wenn du mit Kunden in Kontakt bist, wenn du auch zurückschaust, was du schon alles gemacht hast, auch in deinem Unternehmen, wo du gewesen bist, dass dort genau das Problem ist von, ich sehe natürlich nicht gerade sofort den Nutzen von strategischem Denken. Mhm. Der Impact, den das Unternehmen hat, der ist nicht direkt. Und das muss man ein bisschen abstrahieren. Das ist eine riesige Herausforderung, weil ja, genau, wenn jetzt der Kunde anruft und das Telefon muss abnehmen, dann hat das natürlich Priorität. Wobei, da kommt jetzt die Frage, sollte das immer natürlich Priorität haben oder nicht? Und ich glaube, dort müssen wir ein bisschen ins Detail gehen, wo man eben merkt, dass strategisches Denken, strategische Ausrichtung einem auch hilft, dem Unternehmen hilft, im Alltag das Richtige zu machen und nicht vielleicht der eine in die Richtung rennt und der andere in die Richtung rennt und am Schluss Projekte nicht so super umgesetzt sind, wie man das eigentlich würde wählen. Dann müssen wir, glaube ich, aus meiner Sicht ein bisschen ins Detail gehen.
Dann schauen wir direkt ins Detail. Warum ist es denn jetzt wirklich so wichtig? Wir haben es schon ein bisschen angeteasert. Es hilft im Alltag, es hilft in der Zukunft relevant zu sein. Es gibt aber auch noch ein paar Risiken, die auftreten, wenn man sich so gar nicht mit strategischen Themen beschäftigt, wenn man sie vernachlässigt.
Mega spannend. Also meine Risiken, über die wollen wir immer reden, weil ich glaube, es sind unsere Hörerinnen und Hörer auch interessiert. Welches Risiko lässt sich denn vermeiden, wenn man strategischer denkt? Oder welche Risiken Hat man denn, wenn man es nicht macht, Sabrina?
Es fängt ja zum Beispiel damit an, dass man eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit verlieren könnte. Man ist in diesem vielleicht auch Hamsterrad manchmal drin, in der Operativität. Man setzt nur noch um, man ist in der Abarbeitung drin, man handelt und vergisst dabei zu überlegen, was sind wir denn in der Zukunft? Das heißt, man verpasst vielleicht eine gewisse Innovation, man verpasst den Wandel auf dem Markt, Märkte entwickeln sich, wir sind in einer so dynamischen Gesellschaft wie noch nie zuvor und da besteht die Gefahr, dass man die Wettbewerbsfähigkeit verlieren könnte.
Und das gibt es ja auch aus den Lehrbüchern, dann die krasseren Beispiele, wo es ja wirklich, also die nimmt man manchmal in den Lehrbüchern raus, Blockbuster, Videoverleih in den USA, nachher ist Netflix gekommen, man hat irgendwie den Wandel verpasst, da gibt es ganz viel. Nokia, wieder versucht hat, auf den Märkten in dem Sinne zurückzukommen, aber es waren Marktleader im Handy- und Smartphone-Bereich, haben den technologischen Wandel total verpasst. Da gibt es natürlich all die grossen Beispiele, aber ich finde es noch wichtig, es geht ja dann auch nicht nur um die, es geht aber nicht um die, dass ein Marktwandel oder ein Wettbewerbswandel immer heisst, wir gehen Konkurs, wenn man nicht dabei bleibt. Sondern manchmal sind es ja auch die kleinen Sachen, wo man einfach sagt, ja, ich bleibe im Hamsterrad, ich muss mehr kämpfen, wieder Aufträge reinzuholen. Früher war es einfacher gewesen, weil man vielleicht den Blick nicht aufmacht, oder? Für wo gibt es vielleicht ein adaptiertes Produkt, wo muss ich meine Dienstleistung anpassen? Also, es sind nicht immer nur die grossen Innovationen und was Disruption alles kann bewirken, sondern auch, wie gesagt, die kleinen Sachen eben im Alltag, wo dann das Risiko sind.
Unbedingt. Und nicht nur Dienstleistungen oder Produkte, die man anbietet, sondern es geht ja dann auch sehr schnell in Richtung Fachkräfte zum Beispiel. Mhm. Wenn wir die ständigen Diskussionen über Fachkräftemangel im Moment auch mitbekommen und keiner findet irgendwo eine Lösung in seinem Unternehmen, dann sind das auch Dinge, wo sich Bewerber natürlich damit auseinandersetzen, wie ist das Unternehmen aufgestellt, hat das eine Vision, hat das irgendwo eine strategische Richtung, in die es geht, möchte ich dabei sein oder suche ich mir was, wo ich einfach irgendwie ein paar Monate Geld verdienen kann oder nicht. Also es sind alles Themen, die, wie du richtig sagst, nicht nur für große Unternehmen relevant sind, sondern für jedes KMU hier bei uns in der Schweiz.
Und das Risiko ist immer, wenn man es gestern optimiert, aber nicht schafft, vielleicht einen Schritt zum Menschen in die Zukunft zu schauen, ein bisschen zu antizipieren, welche Richtung das man gehen will. Wenn man dann in die Operativität geht, ist es dann immer auch noch eine Herausforderung, alle Leute mitzunehmen. Du als Unternehmerin, ich als Unternehmer, haben vielleicht die Fähigkeit, einen Schritt vorauszudenken, aber man muss es immer auf den Boden runterbringen. Also all der Wandel, Change, eines der schwierigsten Themen grundsätzlich in einem Unternehmen, grosse Herausforderungen.
Was haben wir noch? Damit einhergeht Fokus, also fokussiere ich mich auf etwas oder durch diese Anfragen, durch vielleicht ein dringendes Kundentelefon, streue ich meine Ressourcen so breit, dass ich mich gar nicht mehr auf mein Kerngeschäft fokussieren kann. Mhm. Und damit verliere ich auch eine gewisse Wirkung von meinem Geschäft. Also bin ich jetzt einfach Entgegennehmer von Kunden und arbeite ab oder fokussiere ich mich auf mein Kerngeschäft, gucke, was ich eigentlich erreichen wollte und erzeuge eine gewisse Wirksamkeit auch mit meinem Unternehmen. Je nachdem, was der Purpose, was meine Vision natürlich ist, weshalb gibt es mich. Und was da dann auch schnell passieren kann, ist, dass man plötzlich mit Mitbewerbern konkurriert und alle das Gleiche machen. Mhm. Es fehlt eine gewisse Differenzierung, weil man macht plötzlich alles, alle in der Branche machen alles. Okay. Und man landet im schlimmsten Fall auch einfach nur noch in einem Preiskampf, was sich dann wiederum auch auf Rentabilität auswirkt.
Und gleichzeitig wissen wir, dass das auch noch ein theoretisch ist, im Sinne von, wenn der Kunde da ist und der ist bereit, dir Geld zu zahlen für etwas, was du machst. Ich meine, ich bin auch doof, das mit anzunehmen, weil ich brauche den Umsatz, meine Leute brauchen die Arbeit. Also es ist schon ein täglicher Challenge, zu entscheiden, ja, mache ich jetzt einfach das, was ich für richtig finde, und das differenziert mich am Markt und ich habe nie eine Garantie, dass das in den nächsten 6 Monaten, in den nächsten 12 Monaten, in den nächsten 2 Jahren funktioniert. Ich glaube, der Druck, der ist schon real und der ist, ja, der ist nicht wegzwischen. Den kennen wir selber auch in dem Sinn sehr gut. Aber wir müssen dann vielleicht noch ein bisschen reden darüber, wie man vielleicht das kann antizipieren. Aber klar, ja, vor allem dann in einem Schweizer Markt, oder beziehungsweise in einem Markt in der Schweiz, wo dann vielleicht sogar noch international wird, ist dann Preiskampfthematik eine, wo ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer draussen kennen, ja.
Müssen wir auf jeden Fall nachher noch ansprechen, denn was man natürlich mit mit Absagen an Kunden, wenn man sagt, ja, ist nicht mein Kerngeschäft, auch passieren kann, dass man eine gewisse Innovation verpasst, oder? Mhm. Und dafür ist dann das strategische Denken wieder wichtig, auch zu herauszufinden, was sind denn Innovationen, was sind Trends und welche Kundenanfragen nehme ich denn an, weil ich ein Potenzial sehe, und welche nehme ich nur an, um Umsatz zu machen, ohne dass es mein Kerngeschäft ist.
Genau, weil mir wieder Zeit wegnimmt, an dem zu arbeiten, wo eigentlich irgendwie meine Stärke wäre oder ich wirklich am Markt will positionieren, sehe ich. Und dann passiert im Leben, also in meinem unternehmerischen Leben, immer wieder mal Sachen, die ändern sich. Es gibt Krisen, es gibt äußere Einflüsse, innere Einflüsse. Das haben wir auch schon sehr gut analysiert, auch im Rahmen von unserem Resilient Company House. Was wollen eigentlich Unternehmen? Sie wollen widerstandsfähig sein. Nicht wegen jedem Seich, ich sage es ganz bewusst so, aus der Fuge geraten. Das Risiko, oder? Die Resilienz oder die fehlende Resilienz.
Und dann ist die Frage, bist du parat? Mhm. Bist du fähig als Unternehmen, widerstandsfähig zu sein, Herausforderungen anzunehmen, ohne dass du direkt einknickst, ohne dass du Menschen entlassen musst zum Beispiel, mhm. ohne dass du massive Budgetkürzungen machen musst. Ist man fähig, Corona zu überleben? Ja. Ist man fähig, die Inflation zu überstehen? Ist man fähig, einen Zollstreit zu überstehen? All solche Themen sind strategisch antizipierbar in einem gewissen Maße, dass man sagt, okay, wir können und müssen damit rechnen, dass etwas passieren kann. Was ist unsere strategische Ausrichtung? Wo sehen wir Potenziale? Wo wollen wir hin? Und sichert uns das dann in einem gewissen Maße gegen Herausforderungen und Probleme auf der Welt?
Und ich glaube, man darf dann auch sagen, es gibt halt Unternehmerinnen und Unternehmer, die gehen das aktiv an, gewisse passiv, oder? Aus Psychologie, aus Attributionstheorie, kann ich es externalisieren, wenn irgend so etwas kommt, wo da meine Fugen auseinander oder ein bisschen mein Haus erschüttert, oder kann ich es internalisieren? Also wo kann ich es verbessern? Wo kann ich mich widerstandsfähig machen als Unternehmer? Oder muss ich einfach sagen, ja, der Zollstreit, wenn ich jetzt im Export tätig bin mit den USA, der ist jetzt einfach da und ich kann ja nichts machen. Das Umfeld macht es mir unmöglich, erfolgreich zu sein. Das gibt, wenn du im Export bist und dein Hauptmarkt ist USA, dann hast du im Moment wahrscheinlich ein paar Herausforderungen mehr. Das ist mir schon klar, das will ich gar nicht sagen. Und trotzdem ist es auch so eine Attitüde, oder? Ist mein Mindset als Unternehmer so, alles immer zu externalisieren, also alle anderen rundherum sind schuld? Oder was kann ich an meinem Haus so bauen, dass wenn Widerstand kommt, ich bin zu einem gewissen Grad, ich kann abfedern und darum an meinen Strukturen arbeiten, an meinem Haus, an meinem Fundament arbeiten. Das wäre dann eine aktivere Rolle.
Lass uns ein bisschen konkret machen. Mhm. Wir haben jetzt verschiedene Beispiele angeschnitten, verschiedene größere Beispiele. Gibt es oder kannst du ein Beispiel mit uns teilen, wo du sagst, hey ja, hier habe ich oder in einem Unternehmen tatsächlich erfahren, hier ist vielleicht zu viel Operativität, hier ist die strategische Arbeit verpasst, liegen geblieben und dann gab es vielleicht einen Aha-Moment, wo man gesagt hat, oh wow, hätten wir mal lieber.
Ja, ich habe wirklich ein sehr aktuelles Beispiel, das ich gerne mit dir diskutiere. Und der Aha-Moment ist noch nicht da, aber wir können ja mal schauen, ob unsere Diskussion vielleicht dazu führt, dass in den nächsten Monaten kommt. Ja, ein Unternehmen, das genau so ein Transformationsprozess ist, von, magst du dich erinnern, Flaschenhals, Hamsterrad, in der Führungsebene, klassische Problematik auch, dass so das mittlere Management fehlt, dass eben dann auch die Geschäftsleitungsmitglieder sehr stark in der Operativität sind, wie sie Projekte führen, wie sie auch ein entsprechendes Know-how haben, wo gewisse Leute mit Potenzial vielleicht in naher Zukunft könnten auch auffangen, aber das ist im Moment in der Struktur noch nicht da. Sie wollen eigentlich in der Strategie ansitzen, da hat es auch einen Prozess, viele Sachen sind auch schon erarbeitet worden. Aber es ist wahnsinnig schwer, das, wie wir es jetzt auch ein bisschen anfangen zu diskutieren, in den Alltag hineinzubringen. Also was heisst das jetzt konkret? Und immer dann, wenn, ich sage jetzt mal, ja, eine Projektkrise kommt, und aktuell haben sie wirklich Projektkrisen, dann müssen natürlich Geschäftsleitungsmitglieder, also die erfahrensten von den Erfahrenen, reingumpen und Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen sein und löschen. Und das Interessante ist, in dem Moment, wo ich höre, in welcher Situation so ein Unternehmen ist, würde ich sofort sagen, ja klar, musst rennen, musst säckeln. Da musst du natürlich versuchen, das Problem zu lösen. Oder wenn man jetzt schon von Feuerwehr redet, dann ist es eben nicht einfach nur das Problem, sondern es ist wirklich eine Krise. Ich glaube, es ist allen klar, dass jetzt um ein Beispiel die Operativität vor jeglichem strategischen Denken kommt. Nun passiert das immer wieder. Und jetzt ist die Frage, ja, wenn es immer wieder passiert, habe ich nicht ein grundstrukturelles Problem? Weil Hamsterrad, Flaschenhals, fehlende Kompetenzen auf der Ebene von eben nicht Geschäftsleitungsmitgliedern ich muss doch irgendwann mal Maße zu, das zu ändern, weil sonst laufe ich ja immer wieder ins Gleiche hinein. Und immer in das Gleiche hinein ist, ehrlicherweise kommen wir noch ein anderes Beispiel hin. Heute Morgen, wir sind gerade joggen. Du magst dich erinnern, ein bisschen Hügel haben wir ja nichts dort. Dann kommt der junge Typ auf einen von diesen Trottis drauf, da, wo er die grün-weiß, oder? Ich weiß gar nicht, wie. Irgendetwas mit Zitronen, glaube ich, oder so. Kommt er ab, oder? Und fräst noch, weiß nicht, das ist ein 30er-Ton, aber so viel weniger als 30 ist er nicht unterwegs gewesen. Und das ist so für mich ein Beispiel, ja, der ist ein cooler Typ, oder? Kann da abfräsen, hat natürlich keinen Helm, ist mit dem einen Hand noch am Handy. Das kann alles gut kommen. Und ehrlicherweise, in den meisten Fällen kommt es doch glücklicherweise auch gut. Aber wenn es den einmal auf den Boden hält, dann ja, also vielleicht lässt er nicht gerade sein Leben, man muss nicht so denken, aber sein aktuelles Leben ist vorbei. Oder? Und diese Metapher ist mir heute Morgen einfach in den Sinn gekommen, jetzt in Bezug auf unsere Diskussion. Wenn du das Unternehmen nimmst, ist es das Gleiche. Ja, wir als Chefin und Chef holen es dann abends noch aus. Oder hast du richtig gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Krisenmodus super funktionieren und holen es nochmal raus. Aber wenn die mal auf die Schnur fallen, wenn mal dein Geschäftsleitungsmitglied XY das Burnout hat, weil es immer am Rad dreht, dann ist der Schaden einfach riesig. Und das ist das, was sich eine Leaderin und Leader muss bewusst sein. Und das ist das, was du vorher gesagt hast mit diesen verschiedenen Risiken. Wie antizipiere ich die und wie viel bin ich bereit zu investieren, dass das nicht passiert? Also bezogen auf das Beispiel, das ich bringe, die haben jetzt einen Krisenmodus. Ja, jetzt müssen sie säckeln, ist klar. Würde ich nicht anders machen. Aber die Frage für mich ist, wie lässt sich das in Zukunft verhindern, dass sie auf breiterer Füße abgestützt sind, dass ehrlich gesagt, am Schluss bis zum persönlichen eigenen Wohl von diesen Geschäftsleitungsmitgliedern das Beste ist. Und das ist für mich die aktuell spannende Frage, was man ihnen müsste raten, aus der Operativität wieder rauszukommen und vielleicht ihr Unternehmen strategisch besser aufzugleisen oder aufzubauen.
Also ein Thema, was man da klar raushört, ist, dass die Führungsebene irgendwo sehr stark operativ auch tätig ist. Oder es gibt wie gar keine Ebene, wo man sagt, ja, unser Hauptjob in der Geschäftsleitung ist auch, das Unternehmen vorwärts zu bringen, strategische Themen zu erarbeiten, die Zukunftsvision vorzubereiten und Operativität irgendwo auch bei den Fachexperten oder in den Rollen, in den Projekten irgendwo sein zu lassen. Das heißt, es ist sicher ein Leadership-Thema. Und das Spannende daraus ist, es ist ja irgendwo klar, du sagst auch, es sind einige Themen schon in Erarbeitung, sie wollen strategisch denken, es gibt Risiken, die man beachten muss. Wenn wir uns mit Leuten austauschen, ist das irgendwo immer klar. Und dennoch, wie du sagst, es passiert immer wieder. Man geht immer wieder in diesen Krisenmodus, wenn so etwas auftaucht. Das ist nicht ein Einzelfall, sondern es passiert vielleicht immer und immer und immer und wieder.
Genau.
Wenn das alles so klar ist. Was sind denn dann überhaupt die Probleme? Warum schaffen das Unternehmen, KMUs nicht, das Tagesgeschäft mit strategischer Arbeit zu verknüpfen und wirklich da auch eine Priorität zu setzen und nicht immer nur Feuerwehr zu spielen?
Ich glaube, ein paar Leute finden es einfach mega cool, können sagen, ich gehe die Extrameile, das finden die mega lässig, oder? Das muss aber nicht heißen, dass das alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lässig finden. Dort fehlt wieder die unternehmerische Verantwortung gegenüber den Leuten. Human-centered Leadership, das ist der eine Punkt. Ich habe vorher erklärt, mit dem Trottifahren, oder? Es geht auch oft gut, oder? Also es geht mega lang. Ja, ich habe es wieder geschafft. Auch das kann gut gehen. Das ist ein grosses Risiko. Und darum ich frage, was braucht es dazu? Und ich glaube, was es dazu braucht, ist zwei Sachen. Das eine ist der Weitblick, den wir heute diskutieren sind, oder? Sich den Raum zu nehmen, den nächsten und den übernächsten Schritt können zu denken, was ist es wert, was ist es nicht, was ist wirklich wichtig, was ist nicht wichtig für uns als Unternehmen, nicht im Moment, sondern auch ein bisschen in die Zukunft geschaut. Und das Zweite ist Mut. In dem Moment, glaube ich, brauchst du echt Mut. Also von dem Beispiel, das ich erzähle, die brauchen Mut, das nächste Projekt, wo sie Anboten bekommen, wo sie könnten dabei sein, wo sie könnten pitchen, wo sie könnten Offerten machen, wie immer, welchem Status das dann ist, abzusagen. Und ich meine, da zieht sich mein Magen zusammen, oder? Also ich meine, und wahrscheinlich ein paar da draußen auch, oder? Also was, da kommt ein Kunde, der will von mir eine Dienstleistung, wo ich Geld verdienen kann, und ich sage, nein, ich mache es nicht. Ich meine, das ist irgendwie crazy. Und genau das brauchen sie. Sie brauchen den Mut, um einen Job abzusagen, die Zeit, die dadurch frei wird, in die strategische Arbeit zu machen, wo wir nachher sicher noch mal zwei, drei Sachen werden aufzeigen, wie man das machen kann, dann auch den Mut haben, Ressourcen auf operativer Ebene, also bei den Leuten zur Verfügung stellen, die strategischen Massnahmen, die Leitplanken, was auch immer, dass man dann da erarbeitet, in den Alltag hineinzubringen, dass die Leute das lernen, dass sie geschult werden, der Mindset von warum machen wir das und was ist wichtig und wie sind wir effizient und was es alles ist, wirklich in den Alltag zu bringen. Und das Ziel dabei müsste eigentlich sein, und ich bin überzeugt, dass das in den meisten Fällen klappt, wenn man das wirklich konsequent macht, dass man zwar einen Kunden, einen Job verloren hat, ja, der Umsatz ist weg, dass man wahrscheinlich on top, das heisst, den gleichen Betrag nochmal investiert hat, wenn man interne Arbeit gemacht hat. Danach ist man bereit, parallel drei solche Projekte zu machen, weil es nicht immer nur an den Geschäftsleitungsmitgliedern liegt, sondern die anderen mitgenommen worden sind, wissen die welche Richtung, dass man auch wissen, welche Skills es braucht, um eben auch, wenn die Krise dann vielleicht doch kommt im Projekt, aber auf der Ebene vielleicht von einem Projektleiter in Projektleiter können umsetzen. Und dann wird das Unternehmen erfolgreicher. Der Mut, dort einen Cut zu machen und sich auf die Strategie zu kümmern, der Mut, den brauchen die meisten, glaube ich.
Viele Aspekte, ich versuche es mal kurz auseinanderzunehmen. Wir haben zum einen das unternehmerische Mindset. Mhm. Also wirklich das Bewusstsein schaffen, dass auch bei einem kurzfristigen Umsatzausfall durch strategische Arbeit, durch die Ressourcen, die man da reinsteckt, das Potenzial entsteht, dass man hinten raus den Umsatz vielleicht sogar verdreifachen kann, im Sinne von drei Projekte gleichzeitig stemmen können, weil man strategisch, unternehmerisch, rollenbasiert, projektbasiert so aufgestellt ist, dass man eben gewisse Krisen stemmen kann, ohne dass das Unternehmen komplett zusammenfällt oder in diese Operativität rollt. Also unternehmerisches Mindset ist mal das eine.
Genau so. Also, und auch den Alltag besser kann man nicht machen und Streamlighter kann machen. Genau, nicht nur die Krise, dann aber sicher auch. Aber grundsätzlich natürlich auch der Alltag, weil die Leute besser geschult sind, sie wissen, was sie machen müssen. Und ehrlich gesagt unter uns, das ist auch etwas, was die Leute vergessen. Der Hauptjob als Unternehmerin und Unternehmer, den du hast, ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass deine Leute bestmöglich performen können. Und nicht, dass du musst bestmöglich performen in dem Job, den die eigentlich müssten können. Und das aber braucht eine Änderung vom Mindset und wahrscheinlich ein bisschen den Mut, den ich vorher angesprochen habe. Genau.
Punkt 2, den du damit verknüpft hast, ist so ein bisschen das Visionäre, das Zukunftsbild. Was ist das, wo wir hinlaufen? Welche Relevanz wollen wir in 3 bis 5 Jahren haben? Also das Visionsbild. Das weiß ich nicht genau, ob das Unternehmen eine klare Vision hat. Gibt es das und keiner orientiert sich dran? Wenn es das nicht gibt, ist das auch ein häufiger Stolperstein, den wir auch bei anderen feststellen, dass zwar etwas irgendwie nett irgendwo niedergeschrieben ist, aber sich keiner so richtig am Zukunftsbild, an der Vision orientiert. Es wird dann alle 5 Jahre mal rausgenommen und dann wird ein paar nette Sätze drüber gesagt und was Neues runtergeschrieben. Aber orientiert wird sich daran wenig.
Genau, erster Punkt, den du ansprichst, ist, wenn die Vision gar nicht da ist. Also wir wissen gar nicht, wo wir hingehen miteinander. Also wie soll das denn irgendwie auch eben schwierige Situationen zusammen mit einem Team können irgendwie gemeistert werden. Richtig. Und dann, ja, wie du auch ansprichst, ist es dann gleich nochmal, wenn man sie dann hätte, eine grosse Herausforderung, Challenge. Aber ganz, ganz, ganz wichtig, das in den Alltag zu übersetzen. Als zweite grosse Herausforderung, die auch im strategischen Denken einfach muss gemeistert werden. Es gibt auch, kann auch viele Unternehmen, die zwar die Vision haben und vielleicht auf Geschäftsleitung, auf Unternehmerebene auch, das mit Herzblut leben. Aber der Gap, also die Differenz zu so, wie ich als Unternehmer denke und so, wie meine Leute im Alltag eben involviert sind, das sind zwei Welten, also muss ich es auch fähig sein, zu übersetzen in den Alltag, denen zu helfen, dass das nicht einfach eine Strategie, eine Vision ist, wo eben, ja, dort alle will ich, sondern ich muss versuchen, die Leute mitzunehmen. Das ist natürlich die nächste grosse Herausforderung. Wenn das nicht klappt, dann nützt die nichts.
Mindset, Vision, Übersetzung in den Alltag und dann kann man immer noch sagen, ja, und jetzt? Wie schaffe ich es denn überhaupt, strategisches Denken in unseren Alltag zu bringen? Und da ist häufig das Problem, dass ein gewisses Training fehlt, oder?
Ach, du bist doch keine Fußballerin gewesen, oder? Klar, du wärst eine grosse Fußballerin geworden, wenn deine Knie, glaube ich, nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Was muss man denn machen, um eine gute Fußballerin werden, Sabrina?
Üben, lernen, trainieren. Je nach Level, wenn ich jetzt mal sportliche Level auf Unternehmen übertrage, dann muss ich das vielleicht als eine Praktikantin oder als ein Trainee, wobei Trainee hat ja schon das Trainieren im Wort,
ja,
oder?
Aber
je nach Level oder Stufe auch im Unternehmen brauche ich mehr Training im strategischen Denken oder weniger. Ich brauche vielleicht mehr Sparring auch mit Kollegen und Kolleginnen auf gleicher Stufe in Führungsteams. Strategisches Denken kommt einem nicht einfach zugeflogen.
So,
klar,
ja,
gibt es dafür Talente und genau, klar hat man vielleicht gewisse Skills stärker ausgeprägt, aber wenn ich es nicht übe, wenn ich es nicht mache, wenn ich mich nicht damit beschäftige, was unsere Vision ist, was unsere Ziele dahinter sind, ja, wo ich wirklich hin will, ja, dann kann ich das vergessen. Und das ist eine Herausforderung, ein Stolperstein, der dazukommt, dass das nicht geübt wird in Unternehmen. Es wird einfach links liegen gelassen.
Genau, und wer heute noch glaubt, dass der Ronaldo und der Messi einfach gute Fußballer oder die weltbesten Fußballer sind, aufgrund von dem, dass sie einfach ein grosses Talent haben, die kennen die Geschichte von diesen beiden nicht. Und das ist das, was du ansprichst, oder? Also, in allen anderen Sachen ist es halt völlig klar, dass wir üben, trainieren, um in etwas richtig gut werden. Du hast recht, ja, es hat ein paar Leute, die haben vielleicht ein bisschen mehr Talent, einem strategisch denken. Es müssen auch nicht alle gleich stark strategisch können denken im Unternehmen. Das ist gar nicht unsere Message, oder? Weil das ist nicht der Punkt. Aber die Strategie hilft, im Alltag das Richtige zu machen. Und das muss man üben, das muss man trainieren. Wenn ich ein bisschen gut Klarinett spielen will, muss ich üben. Wenn ich gut Fußballerin sein will, muss ich trainieren. Das ist allen klar. Aber strategisch denken, das Unternehmen vorauszubringen, das soll uns einem einfach in den Schoss fallen, ist eigentlich recht absurd, so zu denken. Nicht drum. Ja, genau. Also mega, mega wichtig. Und dann wichtig. Was ist denn wichtig? Auf was muss ich denn setzen? Also ich muss ja säckeln, wenn der Kunde jetzt mit der Krise kommt. Das ist doch eigentlich das Wichtigste, oder? Wie finde ich denn raus, was ist wichtig, was ist dringend, was ist...
Du hast uns da ein spannendes Modell mitgebracht, 4 Quadranten, also irgendwie Strategie, Lernen, Innovation, wo ist das angesiegelt? Kannst du uns einmal das Schaubild vielleicht erläutern? Wir blenden das auch gerne ein für diejenigen, die das Video schauen.
Extrem gerne, weil ja, ich meine, die Leute merken ja, wenn sie uns zuhören, ich meine, es hat eine gewisse Komplexität, die wir da miteinander besprechen. Das will ich gar nicht verneinen. Also Unternehmerin, Unternehmer sein, Führungsperson sein, das ist nicht ein Zuckerfleck, das ist mir schon klar. Aber dann finde ich es immer wieder spannend und lässig und hilfreich, wenn man es gleich versucht, pragmatisch zu sehen und zu simplifizieren. Und am Co-Way-System von den 4 Quadranten hilft dort ein bisschen. Oder? Also dort versucht man eigentlich das, was man macht, das, was man müsste machen, je nachdem, wie man die Fragestellung anbringt, aufzuzählen, Dringlichkeit und Wichtigkeit. Also gibt es sehr dringlich, sehr wichtig und es gibt überhaupt nicht dringlich und überhaupt nicht wichtig und logischerweise dann die mittleren 2 Quadranten, wo es darum geht, sein, dann ist zwar wichtig, aber im Moment nicht dringlich und das andere ist sehr, sehr dringlich, aber nicht wichtig. Also dringlich und wichtig, wenn wir zurückkommen zu dem Beispiel, wo wir miteinander diskutieren, ja, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, jetzt muss man das Projekt retten, wir haben eine richtige Krise, alle Kräfte drin. Ich kann übrigens auch einen sehr guten Teambildungseffekt dahinter haben, wenn man merkt, was man miteinander erreichen kann. Also die Situation geht ist dringlich und wichtig. Alles, was nicht dringlich und nicht wichtig ist, auch vielleicht auf Teampult als Führungsperson, also entweder kann es jemand anderes machen oder man kann es eigentlich ganz weglassen, weil es ist ja weder dringlich noch nicht wichtig. Es ist auch so ein Effizienzstolperstein in unserem Alltag, wenn wir das Gefühl haben, ja, das muss ich ja noch machen. Muss ich es wirklich machen? Also vielleicht landet das in dem Quadrant und in dem Sinn ist es weg. Und dann kommt aber gleich halt der Graubereich und der ist mega spannend, wenn man das mal versucht, ein bisschen aufzugleisen oder aufzuteilen. Dort, wo wir ein grosses Problem haben als Mensch, glaube ich, auch als Führungsperson, ist, dass wir dann als nächstes entscheiden, das zu machen, was dringlich ist, aber nicht wichtig. Und nicht das, was wichtig ist, aber nicht so dringlich. Und strategische Arbeit, strategisches Denken, weil es eben nicht gerade einen direkten Impact hat auf das, was jetzt heute ist, oder der Umsatz oder die Krise in dem Sinn können zu bewältigen, geht halt dann in den Bereich von nicht so dringlich. Vielleicht sind wir uns noch einiges ist wichtig. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, ja, Strategiearbeit ist sowieso nicht wichtig, dann geht es in einen anderen Quadrant. Aber wenn wir sagen, doch, ich meine, eigentlich weiß ich schon, dass es wichtig wäre, Zukunft zu denken, dann landet das dort. Und dann gehe ich als Führungsperson an und mache zuerst das, was dringlich ist, aber eigentlich nicht so wichtig. Und mit dringlich und nicht so wichtig kann man aus der persönlichen Perspektive anschauen. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht gleich auch so eigene Beispiele, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt heute gemacht, aber eigentlich hätte es jemand anderes machen können oder eigentlich hätte ich es am Morgen können. Nein, dringlich haben wir gesagt. Dringlich, es hätte heute gemacht werden müssen, aber wenn es ein bisschen vorher antizipiert hätte, hätte es vielleicht jemand anderes machen können, weil es so wichtig wäre, sonst hätte man einfach eine Stunde gefressen. glaube, dort wird es spannend, oder? Schaffe ich es, als Leaderin, als Leader zu abstrahieren, das, was zwar dringlich ist, vielleicht jemandem zu geben, der das genauso machen kann, der aber nicht auf deinem Tisch muss sein. Und du schaffst ja Raum für die nächsten Sachen, die richtig wichtig sind für das Unternehmen. Aber vielleicht nicht gerade heute gemacht sein, aber wenn ich es eben heute nicht mache, und dann mache ich es auch nicht und dann mache ich es auch übermorgen nicht, dann sind wir genau in dem Dilemma, wo wir jetzt die ganze Zeit besprechen. Also mal alle Tasks, die wir haben, alle Gedanken in die Quadranten aufzuteilen, vom Coway, nur schon das als praktisches Beispiel könnte helfen, mal so die strategische Auslegung zu machen und das nicht zu vergessen, was wichtig ist.
Und wer damit Schwierigkeiten hat, der nimmt sich dann noch die Eisenhower-Matrix dazu und guckt mal, was er empfiehlt, was man delegiert, was man selber machen sollte und genau, das als Kombination. Merkt euch unbedingt das Quadrantenmodell. Wir kommen nachher nochmal zurück. Es ist eingeblendet. Wir verlinken es vielleicht auch nochmal. Kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Ein fünfter Stolperstein, der immer wieder auftaucht, ist so dieses Flaschenhaltprinzip eigentlich wieder. Abhängigkeit von Schlüsselpersonen. Dass strategische Arbeit häufig eben wirklich bei der Geschäftsleitung, im Führungsteam angesiedelt ist. Und wenn die aber ihren Alltag mit Operativität überhäuft und gar nicht dazu kommt, strategisch zu arbeiten, dann wird es auch schwierig für den Rest des Unternehmens, für das restliche Team dort anzuknüpfen.
Genau, also das wieder zurückgerichtete, das, was wir im Kerngeschäft machen, haben wir zwar sehr gut, aber das Neue, das Unentdeckte, das, was uns vielleicht aber das Geld bringt, wenn man das gleich auf Umsatz abdividiert, von den nächsten 2, 3, 5 Jahren, das geht dann in dem Sinn vergessen. Und gleich kommen wir zu Leadership, oder? Sind wir, ich würde nicht sagen, mit der Erde aus dem Kreis, sondern wir kommen immer wieder auf den Kernpunkt zurück, oder? Warum Leadership so wichtig ist. Culture eats strategy for breakfast. Einer von den bekanntesten Sätzen, wo ich finde, ich so ein bisschen im Leadership und im Unternehmensstrategiebereich von Peter Drucker. Ja, zeigt das ein bisschen, oder? Also, was wichtig wäre, um über die Leitplanken zu gehen, ist, was haben wir für eine Unternehmenskultur? In welche Richtung rennen wir zusammen? Und da, glaube ich, machen wir dann den Link auch in die Operativität. Warum Strategie auch für die Operativität wichtig ist. Wir haben ja so einen Resilient Company Ansatz, wo irgendwie dort mega gut reinspielt und genau das eigentlich aufzeigt, oder?
Absolut. Ich meine, man muss sich nur noch mal unser Haus angucken oder unser Fundament, wenn wir da noch mal jetzt vielleicht die wichtigsten Punkte rausnehmen, die auch fürs strategische Arbeiten wichtig sind, fangen wir ganz klar wieder mit dem Purpose an, oder? Denn der Purpose liefert uns sozusagen, warum Ziele. Also da sind Ziele schon wie mit drin. Man weiß, warum man jeden Morgen aufsteht. Warum gibt es uns? Warum existieren wir überhaupt? Was ist unser Mehrwert für die Welt, für unsere Branche, je nachdem, wie groß man hier denkt? Und dabei sind direkt eben Ziele, Wertvorstellungen, kommen da automatisch mit. Wenn ich einen Purpose habe, dann habe ich eine strategische Richtung, dann habe ich eine Ebene, auf der ich mich in der Zukunft entwickeln will, wo ich hin will.
Und wenn ich es nicht habe, und das ist das grosse Problem, dann habe ich echt eine Herausforderung, weil die Leute jeden Morgen, wie in das wunderschöne Büro, wo wir da sind, von unseren Kollegen und Kolleginnen von Smoothie reinkommen, aber die wissen gar nicht, warum machen wir das überhaupt, was wir da machen. Oder der hat das warum und der andere hat das warum. Dann fehlt das Fundament, wo wir irgendwie jeden Tag miteinander müssen ausdiskutieren und austeilen, warum wir das denn so machen. Weil dann kommt irgendwann die Operativität, dann müssen wir entscheiden, machen wir das Projekt so oder machen wir es so, nehmen wir den Kunden oder den, oder sagen wir, geben wir Kunden ab. Und all diese Fragen, das muss doch auf einem guten Fundament sein. Und darauf braucht es den Purpose. Also, warum machen wir das? Und dann kommt die Frage, wie machen wir das miteinander, oder?
Genau, das ist so der zweite Baustein vom Fundament, oder die Werte. Was sind unsere klaren Werte, die uns dann eben auch in der strategischen Arbeit wie Filter helfen, zu priorisieren, wirklich Prioritäten zu setzen, zu entscheiden, welche Initiativen, welche Themenblöcke, welche Vorhaben treiben wir jetzt vorwärts und welche nicht. Denn durch den Purpose in der Verknüpfung mit den Werten haben wir definiert, wo wir hinwollen, warum sind wir hier, aber auch wie. Und wenn wir entscheiden, wie wir es machen, dann kann eine Praktik oder ein Vorhaben, was so gar nicht damit vereinbar ist, schon mal selektiert werden und gesagt werden, nein, Wir haben vereinbart, dass wir anders miteinander zusammenarbeiten.
Ja.
Wir wollen unser Unternehmen anders vorantreiben. Also fällt das raus.
Also man versucht zu objektivieren, wenn es um Diskussionen geht, wie machen wir das miteinander und mit einer Wertediskussion und auch einer gelebten Wertehaltung können wir mit dem schaffen. Dann kommt irgendwo die Strategie, dann kommt irgendwo die Vision, über das haben wir geredet. Das, was wir okay, jetzt wollen wir auch in den nächsten 5 Jahren, wenn wir das und das und das erreichen, dann müssen wir miteinander definieren, wer macht was.
Rollthema.
Wir könnten beide so viel über das reden, weil wir es so wichtig finden. Da hast du mir ein Pass zugespielt. Das ist mega wichtig. Also, ich hoffe, ihr versteht, wie sich das alles, das Puzzleteil eigentlich, oder die Puzzleteile zusammenkommen, was wir vorher gesagt haben. Nicht alle müssen strategisch können denken im Unternehmen oder zumindest nicht gleich strategisch denken. Das kann eine Rolle sein. Dann braucht es aber vielleicht wieder eine Übersetzerin, einen Übersetzer, der es schafft, die Strategie in den Alltag hineinzubringen. Dann braucht es vielleicht Leute, die das nachher können umsetzen im Sinne der Strategie. Also da gibt es ganz viele verschiedene Rollen. Und dort, ja, komm, das, also, ich habe jetzt so viele Beispiele gesehen, wie wirklich besser es ist, in Rollen zu denken heutzutage in Unternehmen und nicht in Stellen. Einfach, weil es das besser verknüpft, weil man Fähigkeiten und Skills von den einzelnen Leuten im Unternehmen, in einem Team viel, viel besser kann einsetzen. Also, Rollen, ganz eine wichtige Sache. Und am Schluss, in dieser Thematik, zum Strategie wirklich richtig auf den Boden zu bringen und mit denen richtig können erfolgreich zu arbeiten, kommt immer das Thema vom Role Model. Oder? Also, ich meine, ja, ich bin Vorbild. Die Leute schauen mir ab, ob ich will oder nicht. Jetzt können sie sagen, jetzt kommt wieder mit dem Kinderbeispiel, aber ich muss es glaube wieder bringen. Also meine Töchter machen selten das, was ich ihnen sage. sondern ja, ich muss es vormachen, beziehungsweise sie sagen dann relativ schnell mit dem Finger, warum bist du jetzt schon wieder am Handy? Wir dürfen nicht. Dann haben sie einfach recht. Also die Vorbildsfunktion, wir als Unternehmerin, als Führungspersonen, die gibt es. Also das ist auch manchmal hart, aber das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Dort kann man wahnsinnig viel auslösen.
Und auch einfach wieder das Argument, warum strategisches Denken auch ein Leadership-Thema ist, ein Führungsthema. Die Führungsebene muss das auch einfordern. Sie müssen das vorleben. Sie müssen sagen, in welche Richtung sie gehen wollen. Sie müssen Entscheidungen auch auf strategischer Basis begründen können. Wenn sie sagen, wir machen etwas nicht, dann hat das einen Grund, ausgerichtet vielleicht an Zielen. Wenn sie sagen, wir machen etwas, dann kann man das begründen mit, wir haben das und das Ziel, wir haben den und den 4-5-Jahresplan, da wollen wir hin und deshalb ist das die Roadmap dahin. Also wirklich die Begründung, Transparenz dahinter schaffen.
So in der Folge Erziehungswissenschaften und Leadership oder Führungswissenschaften. Wo ja heutzutage, wenn man die Erziehung nicht mehr so macht, wie vielleicht unsere Eltern oder unsere Grosseltern gemacht haben, wenn man gesagt hat, ja, warum machen wir das? Darum, und das war die Antwort von meinen Eltern. Dann musst du heute auch deinen Kindern erklären, warum das so ist. Und die Challenge einem dann natürlich richtig. Und manchmal mag ich ja gar nicht, immer alles zu erklären. Aber die Mechanik in einer Beziehung, im Umgang mit anderen Menschen, auch gute Argumente zu haben. Diese Fähigkeit wird von Führungspersonen einfach gefordert heute. Und dann hat man eine Chance, die Leute für sich zu gewinnen. Also ja, das ist manchmal hart und mühsam und all die Fragen, das hat nicht nur daheim am Küchentisch oder am Esstisch, sondern auch im Büro, im Sitzungszimmer. Das verstehe ich. Aber eigentlich ist es ein riesiges Potenzial, die Leute auf die Strategie zu bringen, die Leute auf den gemeinsamen Weg zu bringen. Und ehrlicherweise, wenn ich es nicht schaffe, wenn die Leute mir das nicht abkaufen, wenn sie nicht auf meinen Zug mitkommen, dann gibt es zwei Gründe. Entweder sind die falschen Leute, ja, das kann sein. Weil irgendwann müssen wir mal säckeln können. Wenn man gar nicht säckelt, ist es vielleicht nicht. Oder ich habe nicht die richtigen Argumente parat, um sie davon zu überzeugen. Also perfektes Feedback als Führungsperson, wieder alles ganz sagen, okay, vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht und bin gar nicht parat gewesen, um meine Leute mitzuholen. Was uns ein bisschen dazu bringt, komm, wir versuchen noch ein paar ganz konkrete Tipps und Tricks vielleicht zu geben, Methoden und Formate zu geben, wo eben so im Alltag helfen könnten, mehr strategisches Denken ins Unternehmen zu bringen.
Machen wir auf jeden Fall.
Hast du etwas anderes vorher?
Ich würde eigentlich gerne noch mal kurz vorher herausheben, dass, wenn wir dann noch mal den Link machen zum Zitat, Culture eats strategy for breakfast, ja, ist jetzt noch mal zusammengefasst.
Mhm.
Kultur ist wirklich wegweisend.
Mhm.
Und die Strategie nährt die Kultur. Sie gibt die Orientierung, sie setzt sinnvolle Prioritäten. Sie nährt das wirklich. Also ja. Schritt 1, irgendwo Unternehmenskultur. Schritt 2, Strategie nährt die Unternehmenskultur. Und dann geht's ab Richtung Resilient Company.
Genau, und immer zusammenhängen, dass das eine am anderen hilft, wenn das in der Priorität im Vordergrund steht. Also keine Kultur, nur damit man es lässig kann, zum Arbeiten. Keine Strategie, nur Sabrina und der Schelbing sagen, wir müssen uns um Strategie kümmern. Nein, all das hilft euch im Alltag, in der Operativität, effizienter zu sein, effektiver zu sein, die richtigen Leute an Bord zu holen, zusammen in die richtige Richtung gehen und damit erfolgreiches Unternehmen zu sein. Ich finde es schon nochmal wichtig, dass es nicht entweder oder und einzelne Elemente sind, sondern die spielen wirklich extrem miteinander zusammen.
Genau, und jetzt kommen wir gern dazu, wie Strategie ja wirklich das Handwerk werden kann im Unternehmen. Du hast es gerade angesprochen, wir wollen Strategietermine nicht irgendwie quartalsweise ein halber Tag Workshop einmal durchpeitschen und dann liegt es wieder in der Schublade für ein paar Monate oder sogar Jahre bei anderen Unternehmen. Es gibt wirklich einfache Methoden oder auch Formate, kleine Inputs, manche ein bisschen größer, die man im Alltag implementieren kann, angefangen mit einfachen Slots in Meetings.
Ja, du hast vorher angesprochen, dass wir mit trainieren und dass man nicht vergessen, dass das andere Skills sind und ein anderer Muskel. Mhm. Und wenn man mit dem nicht schafft, dann kommt man auch das Feeling nicht dafür, über strategisch zu denken. Oder eben die Themen sind dann immer nicht prioritär, also im nicht dringlich, aber vielleicht wichtig. Und dann kommen wir nicht dazu. Darum muss man trainieren. Also, trainieren, das Wichtigste im Training ist Regelmäßigkeit. Und das wäre so eine relativ einfache Hilfe, wenn man einen Strategieslot im GL-Meeting instrumentalisiert und wirklich fix die Traktandenliste nimmt. 20 Minuten, 30 Minuten. Eben auch nicht in dem Sinne alle Wochen einen halben Tag, sondern dezidiert für das genaue Thema, wo man weiß, okay, jetzt gehen wir zusammen auf die Meta-Ebene, jetzt gehen wir in eine strategische Überlegung, jetzt nehmen wir ein Thema raus, wo wir weiter diskutieren können. Ob das immer gerade den nächsten grossen Schritt bringt? Vielleicht nicht. Nein, das ist ja gar nicht das Ziel davon. Für das muss man dann vielleicht gleich quartalsweise oder halbjährlich in eine Retrette gehen. Das darf ja auch sein. Also das ist ja, hat ja auch seinen Sinn und Zweck. Aber es hilft, Themen am Rollen zu behalten, nicht zu vergessen, weiter zu diskutieren. Und der Muskel von strategischem Denken, der wird trainiert.
Und dabei bitte, bitte, bitte wirklich eine Agenda schreiben. Und wenn ihr es ans Ende setzt, dann müsst ihr den Cut machen, wenn ihr zu dem Thema kommt aufgrund eures Zeitplans. Weil sonst passiert wieder das Gleiche. Themen, die vorher diskutiert sind, vielleicht eher operativer Natur her, überschatten Strategiearbeit. Also werdet euch da bewusst, wenn ihr Moderator, wenn ihr in der Rolle der Moderation von diesem Meeting seid, setzt dafür wirklich ein Zeitfenster, macht einen Cut und werdet euch bewusst darüber. Ihr könnt das auch aktiv diskutieren, oder? Ich meine, vielleicht ist das ein wichtiges erstes strategisches Thema in vielen GL-Meetings, dass man sagt, hey Leute, jetzt haben wir wieder irgendwie 2 Stunden über operative Themen diskutiert und unser Strategieslot von 20, 30 Minuten, den schaffen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Also bitte, bitte, bitte schreibt eine Agenda und haltet euch an euer Timing, sonst rutscht es wieder in den Hintergrund.
Das zeigt einfach auch wieder, dass wir miteinander abgemacht haben, dass strategische Themen eine Wichtigkeit haben. Und sie haben mindestens genauso Wichtigkeit wie die Operativität. Und zu dem müsst ihr euch gegenseitig committen. Und dann, wenn die Moderation von so einem Meeting schafft, auf Dauer richtig zu schauen, dann muss sie die Person den Cut setzen. Oder wir integrieren sowieso, Link zu einem zweiten kleinen Tipp, die Rolle von einer Strategiepolizistin und Strategiepolizist, nicht nur in so einem Meeting, aber auch in so einem Meeting müsste dann Strategiepolizistin aufstrecken und sagen, hey, wir haben gesagt, 30 Minuten geht für das Thema, jetzt sind wir eine halbe Stunde vor Ende von dem Meeting, also müssen wir für die operativen Themen eine andere Lösung finden, wir müssen schauen, ob das in Arbeitsgruppen weiter diskutiert werden kann, weil wir haben miteinander abgemacht, wir nutzen die halbe Stunde für strategisches Denken. Also ganz dezidiert jemandem die Rolle zuordnen, die hilft, immer und immer wieder die Strategie auf der Agenda zu haben, auf der Prioritätenliste zu haben. So einfach ist es. Ich muss einfach wirklich den Mut haben, dem Thema eine gewisse Wichtigkeit zu geben. Bringt ja auch nochmal ein Beispiel, wo wir schon ein paar Mal darüber geredet haben. Ein Unternehmen, das Unternehmenskultur wie als eigenes Produkt behandelt, also eben genau eigentlich im Mindset Kulturstrategie-Themen auf die Operativität nehmen, weil alle Produkte- und Projektthemen gehen wir ja durch. Also muss Kultur und Strategie vielleicht ein Produkt sein von uns und dann landet es automatisch auf der Prioritätenliste. Also man kann ja sich auch ein bisschen helfen mit ein paar Tricks, also helfen mit ein paar Tricks, ist ja klar.
Genau, und für alle, die jetzt uns zuhören und nicht mehr in Geschäftsleitung sitzen, das funktioniert ja genauso in Teams, oder? Also wenn ihr jetzt Führungsperson seid, dann könnt ihr euch ja mal diese Rolle Strategiepolizist für euch aneignen in eurem Team, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Und Entscheidungen, die ihr im Team trifft, auf Projektbasis, wo ihr mitentscheidet, wo ihr eine gewisse Rolle im Entscheidungsprozess habt, euch vielleicht auf, selbst aufzuerlegen, zu sagen, okay, das, was wir hier tun, passt das zu unseren Zielen, passt das zu unserer Strategie, begünstigt das unser Zukunftsbild für die nächsten Jahre, Monate, je nachdem, was der Horizont ist.
Und das ist eben, wie gesagt, immer genau die Idee vom strategischen Denken. Nicht einfach irgendwo auf der Meta-Ebene lustig, 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 sondern wie hat es einen Impact auf unser alltägliches Leben. Und da gibt es dann auch wieder Tools, die wir können empfehlen können, wo es wirklich darum geht, dass man sagt, okay, wir gleichen eigentlich unser operatives Geschäft, das, was wir entscheiden, die Operativität zu machen, mit unserer Strategie oder Vision ab.
Genau, so dieses Ziel-Prioritäten-Denken. Wir nutzen gerne OKRs dafür. Wir leiten die aus Visionen ab. Klar, angefangen hast beim Purpose, Vision.
Dann kommen die Ziele, dann sind wir auf die einzelnen Themen oben. Aber OKR, Objective und Key Results, helfen nachher wirklich, Key Results, also quantitative Ziele genau zu definieren in den einzelnen Projekten. Normalerweise OKR Quartalsrhythmus, wenn man es genau so nimmt, wie es Google damals erfunden hat. Aber das kann man ja auch adaptieren, das haben wir auch schon ein paar Mal in die andere Richtung gemacht. Wenn wir vielleicht mal ins Detail gehen oder so.
Ja, genau. Der ein oder andere sagt jetzt wie OKRs, ich schreibe meine Ziele einfach smart oder nach Smart-Formel. Ja, genau. Ist natürlich nicht falsch. Ist vielleicht guter Link eben zu unserer nächsten Folge, wo wir im nächsten Beitrag euch da mal durchführen, euch das veranschaulichen, wirklich praxisorientiert, sodass ihr ein Gefühl dafür bekommt.
Was wäre Wenn-Frage? Das wäre ja auch so etwas, wo man im Alltag einfach ein bisschen ein Gespür bekommen, das strategische Denken in den Alltag zu bringen, wie wird das funktionieren?
Genau, da fragt man sich einfach, okay, was wäre, wenn zum Beispiel einer unserer größten Kunden plötzlich abspringen würde? Oder was wäre, wenn unsere Produkte zwar gut sind, aber keiner mehr dafür bezahlen möchte? So dass man sich in Szenarien überlegt, was könnte passieren? Also wirklich, was wäre, wenn? Und sich dann auf der Basis Lösungen überlegt. Das kann auf ganz operativer Ebene auch stattfinden. Und das kommt aus dem Tagesgeschäft heraus, wo man einfach in die Zukunft blicken muss.
Also dein Tipp, mit so einer simplen Frage trainiere ich eigentlich strategisches Denken? So einfach ist es?
So einfach ist es.
Okay, mega cool. Und was ich immer Fan bin, vielleicht der letzte Link noch, ist, tauscht euch mit anderen Leuten aus, die die gleichen Herausforderungen haben oder vielleicht durch das Gleiche schon mal durchgegangen sind. Also, sucht euch einen Sparring-Partner im strategischen Denken. Einmal im Monat, das kann intern sein in einem Unternehmen, in einem Team, das kann vielleicht auch extern sein, wo ihr euch mit anderen über strategische Themen unterhalten und austauschen und das trainiert wieder euer eigenes. Natürlich gibt es Erfahrungen, ihr könnt euch austauschen, aber wenn man merkt, wie denkt denn die Person strategisch, und ich kann davon lernen, also tauscht euch zu strategischen Themen mit anderen aus, das trainiert euer eigenes strategisches Denken.
Genau, und jetzt haben wir es immer mal wieder, dass Leute sagen, okay, mega spannende Folge, mega spannende Inputs, irgendwie muss ich mich damit beschäftigen und versuchen, das ins Unternehmen zu bringen. Es geht noch einfacher. Wir machen es euch noch einfacher. Die Tools könnt ihr schon super einfach ins Unternehmen bringen. Und dennoch, wenn ihr Führungskraft seid und sagt, ich fange jetzt mal bei mir an, weil das ist ja auch häufig sehr sinnvoll, auch mal bei sich anzufangen und zu gucken, was kann ich heute als Führungskraft vielleicht tun, um mit strategischem Denken zu starten. Und jetzt erinnern wir uns wieder an die Quadranten.
Ja.
Wichtigkeit, Dringlichkeit, Delegieren, selber machen, Prioritäten setzen. Also, erste Empfehlung war, setz dich jetzt hin, sofort. Du hast jetzt Zeit gefunden, den Podcast zu hören. Setz dich hin, schau deinen Kalender an und mach dir mindestens einen Blocker von vielleicht 60 bis 90 Minuten, um strategisch zu arbeiten. Und was bedeutet das, wenn wir über die Quadranten sprechen? Überlegt euch, welche eurer Aufgaben sind in Quadrant 2 und bearbeitet die in diesem Zeitfenster.
Also im Moment nicht so dringlich, aber wirklich wichtig.
Genau. Absolut. Mhm. Das ist das Erste, was ihr jetzt sofort machen könnt. Meinetwegen auch, während ihr uns zuhört.
Genau. Punkt 1, check. Punkt 2.
Punkt 2 bezieht sich auf Quadrant 4. Also was sind wirklich so operative Tätigkeiten, die bei euch auf dem Tisch liegen, die so gar keine strategische Ebene haben? Das heißt, irgendwas abarbeiten, irgendwas, was ihr eigentlich gar nicht in eurem Verantwortungsbereich braucht, was ihr delegieren könnt. Also Link zur Eisenhower-Matrix, Quadrant 4, was ist nicht wichtig und nicht dringend? Delegiert das, umverteilt das, meinetwegen streicht das, wenn es wirklich unwichtig ist, solche Aufgaben gibt es ja auch, und schafft euch dadurch Ressourcen, um strategisch arbeiten zu können.
Perfekt.
Und als Drittes, das ist so eine kleine Hausaufgabe, die man immer nebenbei machen muss. Dafür muss man sich gar nichts blocken zeitlich, sondern man kann sich die ganze Woche hindurch einfach mal überlegen, während ihr eure Aufgaben macht, ja, was habe ich denn jetzt eigentlich für eine Arbeit geleistet, die einen strategischen Impact hat? Mhm. Reicht eine Strichliste? Einfach, um sich selber mal zu visualisieren, wie ist denn so mein Verhältnis und kümmere ich mich wirklich um die wichtigen Dinge? Oder hänge ich zu sehr in der Operativität drin, die ich eigentlich ans Team, an Fachexperten delegieren müsste?
Und auch wie das braucht es, wenn man so in dem Hamsterrad drin ist, etwas. Ein bisschen Mut. Ihr braucht ein bisschen Mut, die Operativität mal schnell auf die Seite zu lassen und euch um die Sachen zu kümmern. Genauso wie es Sabrina, ehrlicherweise auch mir heute wieder super auf den Tisch gelegt hat. Auch ich muss das sofort machen, weil ich genau weiss, auch bei mir liegen ein paar Sachen rum, die ich am machen bin, die nicht von mir müssten gemacht werden und ich anders könnte organisieren. Also habt Mut für strategisches Denken, habt Mut, im Moment die Operativität einzulassen, für eine erfolgreichere Führungsperson zu sein und ein erfolgreiches Unternehmen zu haben.
Wo du das gerade sagst, muss ich doch noch eins loswerden, weil es ist genau so ein Trick. Oder ich habe mir früher nie morgens Meetings eingebucht, nicht direkt als erstes am Tag. Momentan haben wir das ein bisschen wegen der Zeitverschiebung, dass viele Meetings vormittags stattfinden. Wenn ihr das nicht habt und die Chance habt, eure To-Do-Liste für den Tag oder euer Vorhaben für die Woche direkt morgens anzugehen, dann macht das. Schaut eure Mails vielleicht gar nicht erst an. Blockt euch direkt am Vormittag, direkt am Morgen Zeitfenster für solche Arbeiten, weil wenn ihr es irgendwie auf 17 Uhr schiebt, dann seid ihr vielleicht erledigt, dann habt ihr so viel Operativität hinter euch, dass ihr keine Lust mehr habt, keine Motivation mehr habt. Also das vielleicht noch als persönlicher Tipp, wo ich gemerkt habe, das tut mir gut, wenn ich sowas direkt am Vormittag mache und gar nicht die Gefahr laufe, von Operativität überrannt zu werden.
Es macht Lust auf mehr strategisches Denken und strategisches Arbeiten für den Erfolg von eurem Unternehmen, hoffentlich auch bei euch. Wir gehen in der nächsten Folge ein bisschen weiter ins Detail, wie wir aus dieser Zweckdiskussion, also Purpose-Diskussion über Vision und Strategie wirklich in den Alltag hineinkommt. Also schaltet wieder ein bei der nächsten Folge, dann geht es noch konkreter um Werkzeuge und Tools für euren strategischen Alltag.
Das war der Resilient Company Podcast. Wenn ihr wissen wollt, wie wir glauben, dass es richtig geht, findet ihr alle Informationen dazu auf unserer Website resilient-company.ch. Oder ihr habt selbst ein spannendes Beispiel, das ihr teilen möchtet und wir diskutieren dürfen, dann schreibt uns per E-Mail oder vernetzt euch mit uns auf LinkedIn.